frage mich, ob wir noch ein bisschen so weitermachen könnten vielleicht oder ein Konzert anschließen. Das ist ja wirklich großartig. Herzlichen Dank für die tolle Zeit mit Musik. Ja, sehr geehrte Ehrengäste, liebe Gemeinde, das ist wirklich ein toller Tag und ich freue mich, heute hier sein zu können. Vielen Dank für die Einladung. Das gehört zu den sehr angenehmen Tagen im Leben eines Bundessekretärs, solche tollen Feste feiern zu dürfen. Nicht, dass ich es nur deswegen mache, aber an solchen Tagen ist es einfach. Ja, 10 Jahre Gemeindegeschichte in Wiesloch-Walldorf. Herzlichen Glückwunsch dazu. Auch herzlichen Glückwunsch zu einer tollen Gründungsphase, einer tollen Entwicklung. Wir haben schon gehört, sowas kann man auch nicht machen. Man kann sicherlich manche Dinge gut machen und andere nicht so. Aber das geistliche Dinge geschehen, das liegt immer noch daran, dass Gottes Geist sie tut. Und wenn er das tut, dann macht das sehr dankbar, finde ich. Herzliche Grüße und Glückwünsche auch von der Bundesleitung unseres Gemeindebundes, namentlich von Ansgar Hörsting, unserem Präses. Das ist wirklich ein schöner Anlass, um auch mal umfassend zu grüßen, finde ich. Ja, und auch ein Anlass natürlich, um sich Gedanken zu machen, wie man so gestartet ist als Gemeinde, mit welchen Gedanken und Träumen und Zielen ihr damals gestartet seid, und auch darüber nachzudenken, wofür es sich denn lohnt, weiterzumachen. Abgesehen von einem schönen Tag, an dem man fein feiern kann. Ein Angebot, wofür es sich lohnt, weiterzumachen, würde ich euch gerne in dieser Predigt unterbreiten. Und ihr schaut dann mal, was ihr damit machen möchtet. Die Predigt beginnt mit einer Geschichte, die sich vor nicht allzu langer Zeit zutrug, als wir als Familie in den Süden umgezogen sind, damit ich diese Aufgabe übernehmen konnte. Das war nicht weiter schwer, uns für den Süden zu begeistern. Allerdings schwer ist ja dann immer tatsächlich so ein Umzug auch durchzuführen. Ich weiß nicht, wer Erfahrung mit sowas hat. Also so ein LKW ist ja auch, der will ja auch erstmal gefüllt werden und man muss das alles organisieren. Ich dachte, das hätte ich gut gemacht. Als wir dann beim Ausladen waren und die ganzen Helfer auf der Straße standen, was mich sehr gerührt hat, stellte ich fest, dass die Kiste, in der ich alle Schrauben unseres Lebens hatte, verschwunden war. Also die waren nicht nur locker, die waren weg. Und das war ein Problem, weil die konnten ja jetzt gar nicht aufbauen helfen. Und erst gegen Mittag tauchte diese schöne Holzkiste mit allen Schrauben am vorderen Ende des LKWs in einer Kiste auf. Das war schon ein bisschen bitter, die ganze Geschichte. Es wurden viele Lampen aufgehängt in der Zeit und viel gescherzt, um die Zeit rumzukriegen. Also waren auch alle sinnvoll, die Lampen, aber das war schon so ein Start, naja. Also da fragt man sich, was Suchen eigentlich für einen Sinn macht. Und dann dachte ich, ja Mensch, Suchen und Christsein hat irgendwie ja auch was gemeinsam. Und vielleicht hilft uns das ja ab und zu mal auf die Probe gestellt zu werden mit unserer Geduld, mit unserem Suchen, um zu verstehen, was Gott so erlebt und vielleicht manchmal erleidet, während er nach seinen Menschen sucht. Und auch zu verstehen, warum er so gerne möchte, dass wir Suchende bleiben, dass wir sogar mit ihm zusammen suchen. Also so verstehe ich tatsächlich die Bibel, dass er möchte, dass seine Leute seine Suche teilen, seine Sehnsucht teilen. Dass wir suchen, was er so gerne finden möchte. Seine Hoffnung zu teilen, auch seine Trauer zu teilen und seinen Jubel, wenn sich jemand findet. Danach sollen wir suchen. Und darauf gebracht hat mich ein Vers aus dem Alten Testament, aus dem Buch des Propheten Jeremia, steht im 29. Kapitel, 7. Vers. Da heißt es sehr prägnant, schon vor langer Zeit gesprochen und aufgeschrieben: Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Die Stadt, um die es hier ursprünglich geht, ist ganz offensichtlich Babylon. Das ist ein klingender Name. War damals Hauptstadt des Babylonischen Reiches, am Euphrat gelegen, ein paar Kilometer südlich des heutigen Bagdad. Um diese Stadt geht es da. Damals war Nebukadnezar König dieses Babylonischen Reiches und hatte na sagen wir mal, die Oberschicht des jüdischen Volkes deportieren lassen, nachdem er Jerusalem erobert und eingenommen hatte. So. Und die kamen also in dieses babylonische Reich, in die Hauptstadt Babylon und mussten dann dort leben. Dieser Vers stammt nun aus einem Brief, den der Prophet Jeremia an die Leute schrieb, die dorthin weggeführt worden waren. Und entgegen der Meinung anderer Propheten seiner Zeit schrieb er den Leuten nun, ja, es wird noch ein Weilchen dauern, bis ihr wieder nach Hause kommt. 70 Jahre müssen voll sein, das heißt, viele von denen, die jetzt dort leben mussten, hatten keine Aussicht darauf, wieder nach Hause zurückzukehren. Keine schnelle Heimkehr. So, und deswegen sagt er, richtet euch ein in diesem neuen Leben, richtet euch ein in dieser neuen Stadt. Also im Wortlaut heißt es dann so, baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt euren Töchtern Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Jetzt haben wir, glaube ich, alle jedes Mal. So. Mehret euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. So, und dann kommt dieser Vers, Vers 7. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Also, ihr Lieben, ich habe den Eindruck, euch hat es nicht ganz so hart getroffen hier in Wiesloch-Walldorf. Jedenfalls habe ich nicht gehört, dass irgendjemand hierhin weggeführt werden musste, um sich hier anzusiedeln. Die meisten sind freiwillig hier, so wie es aussieht. Und dennoch, da ist etwas in der Geschichte, das für jede Gemeinde an jedem Ort gilt. Egal ob heimisch oder zugereist, Gott möchte nicht die Resignation. Er will nicht stumpfes Abwarten, sondern suchet der Stadt Bestes. Gott möchte, dass solange seine Leute in den Städten und Ländern dieser Welt leben, etwas Gutes, Segen von ihnen ausgeht. Jeremia spricht also für die damals verschleppten Juden etwas aus, was sich wie ein roter Faden durch die Bibel zieht. Das ist nichts Neues, was er da sagt. Das beginnt schon ganz früh mit der Abrahamsgeschichte. Abraham bekommt eine Zusage von Gott und die heißt, in dir sollen gesegnet werden alle Völker. Weltweiter Blick. Oder noch früher, bei Noah, nach der berühmten Sintflut, sagt Gott, er lässt es regnen auf Gerechte und Ungerechte, lässt nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze. Ein fürsorglicher Gott für seine Menschen. Oder Hesekiel 18, er hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt. Wieder so ein Marker eines fürsorglichen Gottes. Oder Jona. Geschichte, die schon oft in Kinderbüchern und Kinderbibeln steht. Jona muss begreifen, dass Gott bei einer so großen Stadt wie Ninive das Jammern kriegt, weil diese Leute einfach ihre Herzen verschließen für das, was ihrem Gott am Herzen liegt. So. Und dann heißt es da, dass Gott leidet wegen dieser Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist. Was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Sogar an die ist gedacht. Also Gott hat ein Herz für seine Schöpfung. Er sehnt sich nach seinen Menschen. Und wie froh war Gott, als er dieses Ninive durch hatte. Und dann schließlich im Neuen Testament erfahren wir, naja, sowas wie ein Zielgedanken von all dem. Da heißt es im Johannesevangelium, er hat diese Welt geschaffen und so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. So weit ist er bereit zu gehen. Also Gott möchte nicht den Untergang der Völker, seiner Menschen, sondern ihren Segen, ihren Shalom, sagt man auf Hebräisch. Ein Wort für Frieden. So, letztlich sogar mehr, ein Wort für umfassendes Gutes, für ewiges Heil, könnte man sogar sagen. Ihren Segen möchte Gott. Sucht den Shalom, heißt es wörtlich bei Jeremia, sucht den Shalom für eure Stadt. Müht euch um das Wohl des Landes und betet dafür zu Gott. So könnte man es auch übersetzen. Also für euch heißt das, müht euch um das Wohl von Wiesloch und Walldorf. Öffnet euer Herz für den Rhein-Neckar-Kreis und für die Menschen, die hier leben. Und betet für sie zum Herrn. Das ist ein Auftrag mit einer langen Tradition. Eine junge Gemeinde, gerade mal 10 Jahre alt, mit einem guten alten Auftrag. Die spannende Frage ist jetzt natürlich so, was heißt das denn in kleiner Münze? Was passiert denn eigentlich in einer Stadt, die den Shalom Gottes erlebt? Was wirkt denn wohl zum Wohl unseres Landes und unserer Städte? Und ich habe euch drei Ideen mitgebracht an diesem Morgen. Und die erste dazu heißt, es wirkt zum Wohl unseres Landes, wenn wir die Heilige Schrift wiederentdecken. Es wirkt zum Wohl unserer Städte, wenn wir Gottes Wort wiederentdecken. Ich wünschte mir von Herzen, dass das Land der Dichter und Denker sich neu inspirieren lässt von den Gedanken Gottes. Die Bibel ist voller Geschichten davon, wie das Leben gelingen kann. Ein Buch voller Weisheit, sehr ehrlich, sehr bodenständig und sehr hoffnungsvoll. Die Bibel erzählt, wie das Leben so ist, wirklich ehrlich. Sie erzählt von Gewalt und Betrug, von Neid und Streit, aber sie erzählt auch davon, wie das Leben sein kann unter der Führung Gottes. Erzählt von Gnade und Zuwendung, von Geschwisterlichkeit, von Gerechtigkeit, von Nähe und Neuanfang. Also was können wir nicht alles lernen allein aus den ersten Geschichten der Bibel? Die allererste Geschichte zum Beispiel. Sie erzählt davon, dass diese Welt nicht einfach vom Himmel fiel, sondern gewollt ist. Gottes Idee. Das ist kein wissenschaftliches Protokoll, was wir da vor uns haben, keine detaillierte Beschreibung, sondern ein Zeugnis für die Schöpfermacht Gottes und seine Kreativität. Er hat diese Welt ins Leben geliebt, könnte man sagen. Er hat sich alles ausgedacht, was es gibt. Und uns aufgetragen, sie zu bewahren, gut mit ihr umzugehen. Die Welt gehört uns nicht. Sie ist uns anvertraut. Wir dürfen auf ihr leben, wir dürfen auf ihr gehen und laufen, aber nicht auf ihr herumtrampeln. Wir brauchen die Erzählung davon, dass aller Anfang bei Gott war und nicht bei uns. Unser Land braucht die Erzählung davon, dass jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist, würdevoll ins Leben gebracht. Ich glaube, unsere Kinder, unsere Jugendlichen, unsere Erwachsenen müssen hören, dass sie gewollt sind und geliebt. Es leiden viel zu viele darunter, dass sie im Grunde nicht wirklich wissen, warum sie hier sind. Wir brauchen diese Geschichte, die etwas anderes erzählt, als das, was beispielsweise Marie von ihrer Mutter zu hören bekam. Christina Bruderek, eine Autorin, schreibt von ihr, ich lese das mal vor, sie schreibt das in ihrem Buch, Marie, 14 Jahre alt, hat eine Abtreibung hinter sich. Ihre Lebensgeschichte ist normal kompliziert in Deutschland und wird von einem Satz geprägt. Worte ihrer Mutter, die in dem schwierigen Prozess von Schwangerschaft, Beratung und Abtreibung gesagt hatte, Schluss jetzt, du treibst ab, hätte ich mit dir damals besser auch gemacht. Schreibt weiter, Maries Lebensgeschichte hat eine giftige Überschrift, die ihr sagt, dass sie nicht gewollt ist, besser tot wäre, sowieso stört und nicht geliebt ist. Die Schöpfungsgeschichte vom Anfang des Lebens sagt Marie und allen, die nie echte Zuwendung bekommen haben, es ist gut, dass es dich gibt. Gut, dass du lebst. Du bist eine Idee Gottes. Er will, dass du hier bist. Und das müssen wir sagen und hören. Wir brauchen diese Erzählung vom Anfang für unser Leben sehr dringend. Und für viel mehr als dafür mit Biologen zu diskutieren, wie die Welt wohl entstanden ist. Wir brauchen sie, um zu begreifen, dass wir gewollt und geliebt sind. Keine im riesigen Universum verlorene Wesen, die zufällig der Ursuppe entschlüpft sind. Wir brauchen sie, um zu begreifen, dass Gott uns will. Und dass wir verantwortlich sind für diese Welt und füreinander. Das kommt übrigens kurz nach der Erzählung vom Anfang nochmal zur Sprache. Da wird ein Mann quasi ertappt und von Gott gefragt, Kain, wo ist dein Bruder? Eigentlich eine komische Frage für einen Gott, der alles weiß, oder? Und Kain antwortet, mein Bruder? Weiß ich nicht. Irgendwie eine typische Antwort für uns, wenn wir genau wissen, dass wir was ausgefressen haben. Nur lässt Gott nicht locker bei diesem Kain und fragt wieder, wo ist sein Bruder? Sag du es mir. Ich möchte es gerne von dir hören. Ja, soll ich denn meines Bruders Hüter sein? Ja. Einer der berühmten Sätze der Geschichte, fast sprichwörtlich geworden. Ausgerechnet von dem. Braucht der Hirte denn einen Hirten? Und warum dann ausgerechnet ich? Und Gott gibt ihm zu verstehen, natürlich. Natürlich sollst du ein Bruder sein, jedenfalls bestimmt nicht sein Neider, Konkurrent und Mörder. Also was hast du getan? Kein. Neid macht so viel kaputt. Schon die zweite Generation Mensch muss diese Erfahrung machen, dass Neid sogar tödlich sein kann. Wenn einer mehr hat, wird es immer irgendwie gefährlich. Zumindest wenn es sich um Dinge handelt, die uns was wert sind. Wir neiden dem anderen das größere Auto und den teureren Urlaub, den besseren Job. Wir sind neidisch auf die besseren Ideen, das größere Ansehen, die steilere Karriere. Da werden im Stadtrat Entscheidungen blockiert, nur weil der Vorschlag vom anderen kam. Oder nicht das Ergebnis mir selbst am meisten nützt, obwohl es eigentlich richtig wäre. Gilt natürlich für überall außer hier, denke ich. Dass ja. Aber dieses, jeder ist sich selbst der Nächste, findet fast überall seine Spielgefährten. Und Gott fragt, Kain, wo ist dein Bruder? Ich wünsche unserer Gesellschaft mehr Großzügigkeit, weil das das Gegenteil ist von Neid. Und ich wünsche eurer Stadt hier, dass hier ehrlich einer am anderen interessiert ist. Ich wünsche unserem Land, dass nicht jeder sich selbst der Nächste ist, sondern weiß, Gott hat mir einen Bruder und eine Schwester gegeben. Sogar ganz schön viele. So sieht er die Sache nämlich, von Schöpfung an. Ich wünschte, diese Welt ließe sich unterbrechen von Gottes Frage, Mensch, wo ist dein Bruder? Wie geht es ihm heute Nacht in dem Land, in dem die Bomben fallen? Und wie geht es denen, die aus diesen Katastrophen zu uns geflohen sind? Ist es eigentlich recht, dass wir jetzt nach gut 2 Jahren scheinbar nur noch darüber reden, wie wir möglichst viele von ihnen wieder loswerden? Wie geht es deinem Bruder damit, Mensch? Und wie geht es deiner Schwester in dem Land, in dem die Hälfte aller Neugeborenen schon ein tödliches Virus in sich tragen und ihre jungen Mütter nicht mal lesen und schreiben können? Wie konnte es nur so weit kommen? Also wo sind deine Geschwister? Wir schicken Menschen zum Mond und sie überleben es. Und es leben Menschen auf der Erde und sie überleben es nicht. Wir haben viel Wissen, aber es fehlt uns an Weisheit. Die biblische Geschichte vom Anfang unterbricht uns da recht unsanft und fragt, Mensch, wo ist dein Bruder? Also das waren nur ein paar wenige Gedanken zu den ersten Seiten der Bibel. Aber vielleicht merkt ihr, das geht uns an. Hier finden wir die Weisheit, die wir brauchen. Gottes Weisheit, seine Worte und seine Taten, seine Sicht der Dinge, seine Liebe zu seinen Menschen. Also erzählt diese Geschichten. Achtet Gottes Wort hoch. Ich wünsche unserem Land eine neue Begeisterung für die Heilige Schrift, damit das Leben in unserer Zeit gelingt, die so kompliziert geworden ist. Suchet der Stadt Bestes, dazu zählt für mich aber auch, neben der Bibel, Nächstenliebe wieder zu entdecken. Vor einiger Zeit war eine junge Frau zum ersten Mal in unserem Gottesdienst, da war ich noch Gemeindepastor, ist also ein paar Monate her, ich hatte sie noch nicht gesehen, deswegen habe ich sie nach dem Gottesdienst dann angesprochen, gesagt, so, wie kommen Sie denn hierher, und so hat sie jemand eingeladen und so, wie man sich so erkundigt. Und da sagte sie, ja, sie ist deswegen gekommen, weil beim Straßenfest letztes Jahr hat sie jemand so freundlich begrüßt. Ja, habe ich gedacht, dann machen wir das jetzt immer, ja. Das ist ja nicht so schwer, das kriegen wir locker nochmal hin. Ja, das hatte schon gereicht, um ihr das Herz zu öffnen. Und dann gab es jeden letzten Sonntag im Monat, das war da in unserer Gemeinde so, ein Café nachmittags, Sonntagnachmittags mit Kaffee und Kuchen für alle, die kommen mochten. Und da musste man auch nichts für bezahlen. Und deswegen waren auch viele da, die sich so monströsen Kuchen nicht leisten konnten. So, der war also wirklich auch, also hoher Kuchen, das ist für mich auch mit mehreren Stockwerken und sowas. Das beeindruckt mich also. Ist ja egal. Aber das ist schon. Das war schon super. Ja, so. Und dann saßen die da zusammen mit den etablierten Leuten aus unserer Gemeinde und unterhielten sich. Und das war richtig super. Das hat mir gefallen. Und ich frage mich, wie sah eigentlich das bei den ersten Christen damals aus? Und ich habe mich gewundert, etwas ganz Ähnliches darüber zu lesen, über diese erste Zeit, in der der Glaube an Jesus Christus sich so stark ausgebreitet hat. Damals gab es ein römisches Weltreich und im Nu, also in, sagen wir mal, in wenigen Jahrhunderten wurde der christliche Glaube zur Staatsreligion. Das war für damalige Verhältnisse eine unglaubliche Entwicklung. So. Und das alles ging ganz offensichtlich ohne Programme, ohne große Strategien, ohne Missionsgesellschaften und große Gelder, die dafür bewilligt wurden. Das passierte im Grunde einfach so. Das war für mich sehr überraschend zu sehen. Und der Grund war offensichtlich, dass diese Ausbreitung des Glaubens an Jesus nicht als eine Sache der Kirche betrachtet wurde, sondern das hat jeder persönlich genommen und hat versucht, so zu leben, wie er das bei Jesus gesehen hat. Natürlich waren auch alle Gottesdienste und sowas offen und öffentlich. Nur musste man ja sagen, dass also viele, also auch schreckliche Geschichten über die Christen erzählt wurden, sodass man erstmal auf die Idee kommen musste, einen solchen Gottesdienst zu besuchen. Ja. Und auf die Idee kamen die Leute deshalb, weil sie bei ihren Nachbarn sahen, Mensch, die haben irgendwie eine andere Zuwendung, eine andere Liebe für die Menschen, mit denen sie leben. Ein Zitat zum Beispiel von damals lautet, ihr erster Gesetzgeber hat ihnen die Überzeugung beigebracht, dass sie untereinander Brüder seien. Erster Gesetzgeber ist nett gesagt. Sie entwickeln eine unglaubliche Rührigkeit, sobald sich etwas ereignet, was ihre gemeinschaftlichen Interessen berührt. Nichts ist ihnen dann zu teuer. Allein die Gemeinde in Rom versorgte 1500 Witwen und Hilfsbedürftige. Das war schon ein Wort. Und das taten sie nicht nur für ihre, so für ihresgleichen, für die Leute, die auch sonntags im Gottesdienst erschienen, sondern Julian, römischer Kaiser nach Konstantin, der diese Geschichte mit der Staatsreligion erfunden hatte, der hätte übrigens die ganze Sache wieder gerne zurückgedreht, der Julian. Der fand das also früher viel besser mit den heidnischen Göttern und hätte die Christen gerne wieder in den Schmollwinkel verbannt. Er stellt aber etwas konstatiert fest, die gottlosen Galiläer ernähren außer ihren eigenen Armen auch die unsrigen. Die unsrigen aber ermangeln unserer Fürsorge. So. Also so traten diese Christen auf. Und das nicht als Programm, sondern einfach so. Die frühe Mission brauchte es nicht organisiert zu werden. Sie hat einfach stattgefunden. Und natürlich, ob dann Menschen darauf anspringen und sagen, erzähl mir doch mal, warum das bei euch so ist. Und sich einlassen auf dieses Abenteuer glauben. Wir haben es nicht in der Hand. Wir sind nur Boten mit zwei Händen und einem Mund. Aber vermutlich ist das genau das, was Jesus wollte. Also, die Heilige Schrift wiederentdecken, Nächstenliebe wiederentdecken und zum Schluss das Gespräch über Jesus Christus wiederentdecken. Vor nicht allzu langer Zeit musste unser jüngster Sohn zum Kinderarzt, ganz routinemäßig. Und das Schönste an diesen Arztbesuchen ist ja immer die Kiste nachher. Also da ist ja dann sehr vielfältige Dinge drin und die sind für die Eltern nicht ganz so wichtig wie für die Kinder, aber die Kinder finden das toll. Und Philemon hatte sich also einen gelben Plastikring ausgesucht, den er stolz mit heimbrachte, den hat er mir dann auch stolz vorgeführt. Und meine Frau sagte mir dann nachher, ja, mit dem Ring, er hatte da noch was zu sagen und hatte dann zu ihr gesagt, Mama, mit dem Ring ist es doch genauso wie mit Gott, oder? Und sie hat da ein bisschen nachgefragt, weil ihr nicht gleich aufging, was er meinte. Ja, wie meinst du das? Und dann sagt er, ja, weil die beide wertvoll sind. Das fand ich gut. Es braucht manchmal nicht so viel, um die wesentlichen Dinge zu sagen, oder? Der gelbe Ring, der Schatz des Tages und Gott, weil die beide wertvoll sind. Das fand ich super. Manchmal ist es so einfach, über die wesentlichen Dinge zu reden. Ich fand es mal interessant zu hören, dass nach einer Studie also ein Mensch 5,8 Mal zu verschiedenen Zeiten diese gute Nachricht von Jesus Christus gehört haben, muss, um das für sich persönlich zu entdecken. 5,8 Mal. So. Durch verschiedene Menschen. Ich weiß nicht genau, wie man das rausgefunden hat. Sollte jemand zufällig hier sein, der 4,8 Mal von Jesus gehört hat bisher, könnten wir vielleicht nachher noch kurz sprechen. Aber das bedeutet doch, dass dieses im Gespräch sein über das Evangelium von Jesus, über die Liebe Gottes, über die Opferbereitschaft Gottes, dass Jesus am Kreuz stirbt und sagt, das ist die Herrlichkeit Gottes, das ist ja eigentlich unfassbar. Man sagt aber davon, wer dem vertraut, dem wird sein Leben vergeben und er fängt neu an beim Vater. Dass wir darüber im Gespräch sein müssen, über diese unglaubliche Botschaft, die sich kein Mensch ausdenken kann. Und wenn dann es ineinander greift, dass Menschen sowas hören und sehen, diese Rede hat sogar Hände und die tun was dafür. Das ist schon sehr überzeugend. Meine Frau und ich haben eine Weile in Regensburg gelebt und ich weiß noch, dass meine Frau eines Tages auf der Arbeit war, das tat sie gelegentlich und ich war dann nicht immer auch weg und hatte dann Zeit auch mal für Gebet und so. Und das war ein Tag, der sehr besonders war und ich empfand das sehr stark, auch was Michael Schalles eben gesagt hat, wenn Gott uns gnädig ist, dann ist eigentlich damit alles getan für unser Leben. Und ich hatte wirklich so eine große Freude darüber. So. Und habe dann zu Gott gesagt, weißt du, du bist wirklich ein wundervoller Gott und ich möchte dem nächsten Menschen davon erzählen, den ich treffe. Und so bin ich aus dem Haus gegangen und hatte vergessen, dass ich als nächstes einen Zahnarzttermin hatte. Das hat meine Leidenschaft etwas abgekühlt, muss ich gestehen, weil das auch so schwierig ist, einem Menschen zu sagen, der also mit beiden Händen einem im Mund ist. Ja, so. Und ich habe gekniffen also an diesem Tag. Und beim nächsten Mal habe ich dann einen neuen Anlauf genommen und habe also zu ihm gesagt, wissen Sie, durch die gute Behandlung letztes Mal konnte ich am Sonntag darauf einwandfrei predigen. Ja, das, sagen wir mal, eine grob gezimmerte Brücke zum Thema. Ja. Aber er hat sie betreten und nachgefragt, wie das denn zu dem Ganzen kommt. Und dann haben wir uns unterhalten über das Leben. Und er sagte, ja, und immer nur Geld verdienen und dann in Urlaub fahren. Das kann es doch alles auch nicht sein. Und so waren wir ein bisschen im Gespräch. Und es stellte sich raus, dass noch eine Frau aus der Gemeinde ihn besuchte als Kundin. Wie nennt man? Patientin. Und außerdem war seine Zahntechnikerin also auch Christ und kam also dann auch gelegentlich zusammen mit den neuen Prothesen mit einer guten Botschaft. So. Und der Mann war also rundum versorgt und ich denke, er lag bei 4,8, als wir umzogen. Ja, das war wirklich gut. Also vielleicht fragst du dich, was du so beitragen kannst, um dieses Gespräch in Gang zu halten über Jesus Christus. Manchmal ist das ganz einfach. Manchmal ist das bloß eine warme Suppe oder ein Bett für die Nacht, was schon spricht. Manchmal brauchen Mütter Entlastung und du nimmst die Kinder mit zum Sonntagsausflug. Kleine Dinge, die Liebe und Wertschätzung ausdrücken. Oder die Bereitschaft zur Versöhnung, wenn es mal schwierig geworden ist. In unserer Gemeinde gab es durchaus auch schon mal solche Situationen. Und da waren zwei aneinander geraten, nicht so schlimm, aber doch irgendwie belastend. Und ich erinnere mich, als es rum war, sagte sie dann zu ihm, also es hat mich beeindruckt, dass du, obwohl wir miteinander gestritten hatten, weiter mit mir geredet hast. Das hatte ich noch nicht erlebt. Also man kann vielleicht sogar missionarisch streiten. Mit ein bisschen Mühe. Ja. Oder du denkst vielleicht, du hättest nicht viel zu erzählen aus deinem Glaubensleben. Aber ich glaube, das ist ein Irrtum. Du könntest erzählen, wie diese Geschichte mit Jesus Christus begann in deinem Leben, auch wenn es unspektakulär ist. Es ist Gottes Geschichte, die er mit dir gemacht hat. Und deswegen ist sie besonders und auch besonders wertvoll. Jesus sagt, er braucht eigentlich nur Leute, die seine Zeugen sind, die erzählen, was sie gehört und gesehen haben. Er hatte nicht nach Anwälten gefragt, ja, die bis aufs Blut streiten, um irgendetwas durchzusetzen, sondern Menschen, die schlicht sagen, was sie erfahren haben. Und du kennst deine Geschichte am allerbesten. Für Bekannte von uns in Augsburg sah das so aus, dass sie sich Dauerkarten für den FC Augsburg besorgt hatten. Das ist ja auch in manchen Saisons ein durchaus erfreuliches Ereignis. Und dann waren sie mit einem Tross aus ihrer Nachbarschaft zu jedem Heimspiel anwesend und hatten einen tollen Nachmittag. Und nachher ging es in die Gärten, weil immer irgendwo gegrillt wurde. So. Und sie sagten, das ist einfach toll, mit diesen Leuten zusammen zu sein. Und wir sind sicher, irgendwann reden wir mal über was anderes als über Fußball und Grillsteaks. Irgendwann reden wir mal über die wichtigen Dinge des Lebens. Aber wir können warten, das macht auch so Spaß mit denen. Und das fand ich klasse. Suchet der Stadt Bestes. So kann das aussehen. Die Heilige Schrift wiederentdecken, Nächstenliebe wiederentdecken und Gespräche über Jesus wiederentdecken. Und ich denke, da wäre dann schon einiges Gute für die Stadt dabei. Amen.